Ungebügelt. Dein Podcast ohne Weichspüler. Ehrlich, direkt, etwas müde und mit einer ordentlichen Ladung Selbstironie.
Zwischen Kita-Chaos, Karriere und Kraft tanken.
Willkommen im echten Leben und der Selbsthilfegruppe, die du dir schon immer gewünscht hast.
Hallo und herzlich willkommen. Heute wieder in einer kleineren Runde mit Gesa. Wir haben heute ein Deep-Dive-Thema mitgebracht, und zwar das Thema Geburt bzw. Geburten, und freuen uns total, da heute ein bisschen drauf einzugehen. Bei mir ist es ja noch nicht ganz so lange her.
Bei mir schon etwas länger, aber auch noch sehr präsent.
Vorneweg, Triggerwarnung, bitte nicht hören, wenn ihr kurz vor einer Geburt seid, wenn ihr sensibler seid in diesen Themen oder generell sagt, ach nö, dieses Thema würde ich gern skippen. Wir sind euch nicht böse, ganz im Gegenteil, nur dass ihr eben hier nicht in das Thema reinstürzt und was hört, was vielleicht in dem Moment noch nicht für die Ohren bestimmt sein sollte.
Genau, aber bevor wir damit starten, wollen wir natürlich erst nochmal unser Dampfablassen hören. Ungebügelt ist, wenn du nach ewiger Zeit von Krankheiten etc. dich endlich wieder triffst und auf einmal beim Kartoffelschneiden eine Christine sagt, aber was ist das denn? Und einen Hexenschuss hat.
Fuck my life, Mann. Ich sag's, wie es ist. Ich bin alt. Jetzt ist es wirklich offiziell, nachdem wir es jetzt ein paar Mal diskutiert hatten.
Unterschätzt das nicht. Hexenschüsse haben die meisten Leute in den 30ern.
Ja, krass. Ich bin ganz ehrlich. Also gestern dachte ich ja noch so bei dem ersten Schmerz, ich so, was ist denn das jetzt? Und dann, nachdem du mich mit Tigerbalm, das meine beste Freundin mir noch aus Vietnam mitgebracht hat, eingerieben hast.
Ey, danke so, für dieses Tigerbalm, ohne Mist.
Ich weiß nicht, also irgendwie crazy shit. Also auf einmal nicht mehr bewegbar. Mein Mann ist dann noch mit der ganz kleinen Mausi hier spazieren gegangen. Und wir haben so ein bisschen, ja, einfach nur Zeit miteinander verbracht.
Ja, aber es kam ja auch aus dem Nichts und es wurde immer schlimmer. Also erst dachtest du so, okay, krass, verhoben. Und dann auf einmal konntest du gar nichts mehr. Du konntest dich nicht mehr bewegen.
Ja. Die Großen waren hier im Sport. Dein Mann kam dann zum Glück. Und dann war ich schon so, kurze Frage, könntest du mich vielleicht ins Krankenhaus fahren? Also ich bin, also als allererstes, ich bin unfassbar dankbar, dass du das überhaupt gemacht hast. Dann, man muss es immer so wegorganisieren. Wie kommt man jetzt wohin? Und ja, dann haben wir entschieden, wir gehen ins Krankenhaus.
Und wann? Sage und schreibe 3 Stunden dort, oder?
Es war wirklich kurz für Notaufnahme etc. pp. Aber ehrlicherweise auch für, ja, sie können nichts machen, außer Paracetamol nehmen.
Ja, das ist echt das Leid der Schwangeren und der Stillenden, wirklich.
Also ich habe, also der Arzt hat dann auch gesagt, dass so viele Frauen davon betroffen sind, weil einfach auch vieles locker ist und wie auch immer. Ich habe davon noch nie gehört, während der Stillzeit oder der Schwangerschaft. Du bist so gebeutelt sowieso schon, du schläfst schlecht, du hast so viele andere Themen und dann schießt dir dein Körper dann noch ein quer und jetzt ist so, haha, eigentlich darfst du nicht liegen, aber eigentlich darfst du dich nicht genug, also zu viel bewegen und eigentlich solltest
eigentlich
du
eigentlich darfst du gar nichts heben, hast aber ein Baby.
Genau.
6 Kilo.
So, hä, wie soll das gehen? Oh mein Gott, also gerne, wenn jemand Tipps und Tricks hat, ich freue mich über jeden. Jetzt habe ich meine Hebamme gefragt, ob sie akupunktiert, was sie natürlich jetzt nicht mehr machen kann, weil ich gar nicht mehr in der Wochenbettphase bin. Meine Osteopathin habe ich angeschrieben, ob sie spontan einen Termin frei hat. Auf einmal werden wieder ganz viele Hebel in Bewegung gesetzt und man denkt so, okay, gut, was habe ich falsch gemacht, ja, dass es dazu kommt?
Er hatte ja gesagt, es ist eigentlich, du kniest dich und rotierst in dem gleichen Moment, ne? Und daher kommt so ein Hexenschuss. Und das macht man wie oft am Tag? 300.000 Mal, vor allem wenn man ein Baby hat. Man schleicht auf dem Boden rum, man kriecht über die Knie überall hin, also, ne?
Ja, es ist von wirklich daher so. Ist, aber die Schmerzen sind so real, ey, das ist echt, ich liege hier auch
halb.
Verzeiht mir, wenn ich heute nicht so deutlich oder klar spreche. Ich darf keinerlei Schmerzmittel natürlich nehmen, wenn nur ganz wenig dosiert Ibuprofen, also diese erlösende Spritze, die ich mir erhofft habe, wurde auch gesagt, darf ich nicht.
ChatGPT sagte ja und wir gehen dahin und er sagt einfach, nein, wir waren leicht.
Ja, aber daran sieht man auch wieder, vertraut nicht blind KI. Ne? Fragt nicht KI alles.
So. Aber man muss trotzdem sagen, das ist trotzdem sinnvoll, dass wir hingefahren sind, weil du hast unfassbar wichtige Tipps bekommen.
Ja.
Und was er auch gesagt hat, theoretisch kann man eingerenkt werden, aber würde er innerhalb der ersten 6 Monate nach Geburt nicht machen, weil man da einfach noch zu instabil im Becken ist.
Wusste ich auch nicht. Natürlich weiß man, die ersten 6 Monate heilt man noch von innen, da. Aber das ist genau das, was ich immer wieder predige. Man fühlt sich fit, man sieht von außen fit aus, aber der Körper, der arbeitet auf Hochtouren, dass man wieder fit wird.
Hm.
Und irgendwie habe ich so ein bisschen das Gefühl, es ist der Payback dafür, dass ich jetzt einfach Vollgas gegeben habe. Auf der anderen Seite, alles kommt, wie es kommen muss. Und ich bin unfassbar dankbar, dass es in so einer Situation passiert ist, in der ich zum Beispiel, ich wusste, die Große ist gut versorgt, ich wusste, du kommst mit, ich kann, weil wie soll ich das Baby noch aus dem Auto, ich darf ja auch gar kein Auto fahren, denn, also, ich habe auch gestern dich ja gefragt, ich so, was hätte ich machen sollen, wenn du nicht da gewesen wärst?
Und ja, das ist auch schwierig. Also eigentlich Krankenwagen und dann auf Hilfe aller möglichen Leute vor Ort angewiesen sein. Können Sie mal bitte kurz das Kind heben? Können Sie das mal halten?
Und keine Ahnung, also was. Das, also ehrlicherweise ist das für mich auch so, Krankenhaus, da will ich eigentlich gar nichts anfassen.
Ja.
Weil ich glaube, natürlich hoffe ich, dass jedes Krankenhaus clean ist, aber du weißt, wie es ist. Die Keime gibt's eben. Und dann fährst du da mit so einem ganz kleinen süßen Mäuschen hin. Und ich denke mir so, oh. Und da verfluche ich wieder diesen Schnuller, den wir nicht mehr nehmen, ja. Ich weiß, wir haben in der einen Folge noch ganz stolz erzählt, ja, sie nimmt ihn jetzt. Überraschung. wir haben uns entschieden, der Schnuller ist doch nicht so unser Ding. Es ist wirklich sehr schwierig.
Verflixt. Oh Mann, ey.
Was für eine Story. Aber das ist natürlich wieder so, was eine Geburt mit einem macht, ne?
Ja.
Dass man einfach vielleicht auch ein bisschen mehr auf sich achten sollte und nicht mit dem Kind im Arm die Spülmaschine ausräumend kocht.
Ja, ist leider so. Naja, gut, um auf Thema Geburt einzugehen. Wir haben beide 2 Geburten erlebt. Unterschiedlicher sie nicht sein können, würde ich jetzt glatt behaupten, außer dass wir beide lange Wehenphasen hatten, würde ich mal sagen. Also ich glaube,
ja, die Eröffnungsphase, meinst du, ja.
Genau.
Komplett. Vielleicht starten wir damit, wie haben wir uns überhaupt vorbereitet? Weil ich meine, das ist jetzt schon ein bisschen her, aber auch nicht unwichtig vielleicht.
Ja.
Wie geht man in so eine Geburt rein? Und da gibt es ja zigtausend Ansätze. Ich bin ganz ehrlich, bei der ersten Geburt gab es keine Geburtsvorbereitungskurse, die gab es nur online. Habe ich ein bisschen was gemacht. Ich habe ein bisschen Yoga online gemacht. Was mir unfassbar geholfen hat, war dieses eine tolle Buch. Und ich glaube, das heißt Hypnobirth.
Ich kann es dir nicht sagen.
Ja, ich werde es
in die Shownotes setzen.
Ich werde es in die Shownotes setzen, weil mir jetzt gerade der Name nicht einfällt. Aber das ist wirklich ein tolles Buch gewesen, das vor allem auf, hey, eigentlich ist dein Körper genau das Werkzeug, das du, also hat alle Werkzeuge, die es braucht und vertrau dir und geh in dein, also es geht so ein bisschen, ich glaube, es war auch Hypnobirth, nur ich habe halt nie einen Kurs gemacht. Ich habe es halt nur gelesen.
Ja, also ich muss sagen, vor der ersten Geburt habe ich mich bis auf den Geburtsvorbereitungskurs gar nicht vorbereitet, weil ich sehr naiv da rangegangen bin, würde ich behaupten, und einfach dachte, ich werde das schon wuppen. Weißt du? Ich keine Ahnung. Ich habe mich so krass darauf verlassen irgendwie, weil ich schon finde, dass ich vieles in meinem Leben erreicht habe, was ich mir vorgestellt habe. Und ich dachte irgendwie so, ja, so eine Geburt. Gott, ich hatte davor überhaupt keine Angst oder so und habe das mit sehr viel Leichtigkeit dem entgegengesehen. Das wird schon werden.
Ja, also ich war eher unglaublich ungeduldig. Ich habe meinem Körper bei Geburt Nummer 1 gar nicht die Zeit gegeben. Ich habe vorher richtig fleißig akupunktiert und ich hatte halt auch 2 Mädels, die mit mir denselben ET hatten, also nur ein paar Tage getrennt und die hatten schon ihre Kinder und wie es dann so ist, jeder hat auch gefragt, ne, wann ist es denn jetzt und ist immer noch nicht da und ich war selber so voll im innerlichen Druck und ich glaube, wäre ich gelassener, was ich jetzt bei Geburt Nummer 2 auch war, hätte ich auch, wäre ich nicht so schnell in so eine Panik oder Angst dann gekommen, so, oh Gott, schaffe ich das, ne?
Also bei mir war es ähnlich, was diese Ungeduld anging. Also ich habe zwar niemanden gehabt, der mit mir ET hatte, aber dennoch hat man ja auch durch einen Geburtsvorbereitungskurs oder ähnliches irgendwie viele Leute, die zur gleichen Zeit dann Babys bekommen. Und bei uns war es ähnlich. Ich war mit Abstand die späteste am Ende. Und ich weiß nicht warum, weil normalerweise würde ich mich nicht so einschätzen, aber ich hatte keine Kraft mehr.
Und während der Geburt oder
nee,
oder
wann? Jetzt vorher noch. Also wir sind jetzt bei ET und ET ist auf einmal eine Woche passé.
Boah, 7 Tage ist aber auch echt gemein.
Naja, und dann fängt ja an, dass bei den Kontrollen die Leute fragen, willst du eingeleitet werden? Und für mich hatte dieses Einleiten null negative Behaftung. Also ich habe einfach gedacht, ja Gott, dann werde ich eingeleitet und dann kommt das Baby halt endlich.
Ich würde super gerne mal dazu, ich weiß nicht, ob unsere Followeranzahl dafür ausreicht, aber mal eine Umfrage starten, weil ich das Gefühl habe, dass dieses Einleiten ganz viele traumatisiert hat.
Oder weil auch super viele Babys sich halt mehr Zeit lassen als vielleicht früher noch. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es einfach.
Oder der IT ist nicht richtig berechnet.
Irgendwie sowas.
Oder.
Aber ich habe das Gefühl, ganz viele übertragen. Und das Übertragen macht was mit einem. Also es hat was mit mir gemacht.
Ja, bei mir auch.
Und zum einen diese ständigen Nachfragen. Jeder ist so, wann denn endlich? Mal gucken, wann man was von den Leuten hört. Und ich fühle das ja auch, wenn jemand über IT ist und den ich kenne. Und ich bin natürlich auch so, boah, mal gucken, wann die sich melden. Aber in dieser Position zu sein, macht es unheimlich schwer. Und dementsprechend war ich dann an Tag 7, ich hatte meine Kontrollen, man hat dann quasi ab ET alle 2 Tage eine Kontrolle und ab dem 8. Tag jeden Tag eine Kontrolle. Und in diesen 2-tägigen Kontrollen, die habe ich im Krankenhaus machen lassen, habe ich schon eine EIPO-Lösung machen lassen, wem das
ja,
was sagt.
Ja, das hatte ich auch gemacht. Ey, das, also ich fand das so unangenehm und schmerzhaft, dass ich bei der 2. gesagt habe, ich mache das nie wieder.
Ja, ich fand das okay, weil ich habe irgendwie gedacht, solange es mir hilft, ist mir egal. Und es ist ja auch immer diese Aussagen, die Leute treffen. Sei es jetzt eine Frauenärztin, die sagt, ja, es liegt ja schon super tief. Ich glaube, das dauert nicht mehr lang. Das schürt eine Erwartungshaltung in einem, die im Zweifel nicht erfüllt wird. Genauso wie dann meine Hebamme, die mich auch im Nachgang betreut hat, war in diesem Krankenhaus Hebamme, Chefhebamme und hat diese EIPO-Lösung gemacht. Und war so, ich habe ein gutes Gefühl. Mit dieser EIPO-Lösung, das läuft.
Ich meine, am Ende läuft es auch bei vielen dann.
Ja.
Bei mir war das aber auch der, würde ich jetzt behaupten, im Nachgang, bei der ersten Geburt, der Auslöser dafür, dass ich super viele Wehen 2,5 Tage lang hatte, ohne dass was passiert ist.
Ja.
Ne? Und wenn man halt eine Geburt auch noch nie erlebt hat, ist es schon auch.
Und letztendlich, also jetzt mit meinem Wissensstand heute, nach 2 Geburten, mit vielleicht auch dem Input, den ich mir jetzt geholt habe, nach meiner Erfahrung mit 2 Geburten, die nicht so gelaufen sind, wie ich sie ganz gerne gehabt hätte, vorweggenommen, hätte ich ganz anders agiert. Liegt vielleicht auch einfach daran, dass ich mich im Nachgang dann genau in die Richtung entwickelt habe, dass ich gesagt habe, ich will eher Hebammen folgen, die im Geburtshaus praktizieren. Ich will einfach mehr diese Stories hören. Ich will einfach auch wissen, wie es funktioniert, wenn man nicht interveniert.
Ja.
Und das ist ja das, was so viele sagen. Im Krankenhaus wird viel zu früh und viel zu oft interveniert, wo es nicht nötig gewesen wäre. Auch auf Wunsch der Mutter, weil man einfach in einer absoluten Ausnahmesituation ist, in der man Sachen sagt und tut, die man sonst niemals tun würde. Und das sage ich selbst, weil man einfach unter Geburt anders agiert, als man sonst klar 100, denkt.
Ja, 100%. Nochmal ganz kurz zu diesem Thema mit ET. Ich hatte bei meinem ersten Kind war das so, dass auch eine im bekannten Familienkreis auch mitschwanger war. Und die hatte den ET nicht genannt. Die hatte nur den Monat genannt.
Schlau.
Pass mal auf. Und ich dachte damals beim ersten Kind so, ich habe das nicht verstanden. Ich dachte die ganze Zeit so, wo ist denn das Problem, einfach den ET zu nennen? Ist doch nicht schlimm. Und dann habe ich eben diese Erfahrung gemacht, dass ich wirklich ungelogen 2 WhatsApps am Tag von liebevollen Menschen um mich herum bekommen habe. Hey, wie sieht's aus? Ja. Das hat mich verrückt gemacht, bei Geburt Nummer 1 wohlgemerkt. Ne? Und ich nehme es auch keinem übel, dass das passiert ist. Das ist einfach menschliche Neugier. Ne? Das ist völlig okay. Nichtsdestotrotz, nachdem meine Maus dann auf der Welt war, war ich so, ich verstehe sie zu 100%, warum sie das gemacht hat. Weil eben man dann diese Erwartungshaltung an diesen
vermeintlichen Tag komplett wegnimmt. Ja. Bei ihr war es auch das zweite Kind. Und ich glaube, dass sie vielleicht, also ich weiß nicht, ich habe mich nie mit ihr darüber unterhalten, aber ich vermute, dass es tatsächlich vielleicht auch davon abgeleitet ist, dass bei dem ersten Kind eben genauso gefühlt wurde.
Kann gut sein. Ja.
Wann seid ihr ins Krankenhaus?
Wir sind, ich bin mit dem Fahrrad ins Krankenhaus geradelt an Tag 8, um eingeleitet zu werden.
Wir reden von Geburt Nummer 1.
Richtig. Ja. Es hieß, okay, sie werden dann und dann eingeleitet und dann kann das halt bis zu 2 bis 3 Tagen dauern. Und das war auch nochmal diese Aussage, warum ich es an Tag 8 gemacht habe.
Liebe Gesa, du lebst auch ein bisschen am Limit so manchmal, habe ich das Gefühl, ne? Also hochschwanger. Mit dem Fahrrad ins Krankenhaus, Fahrrad. Um eingeleitet zu werden. Ich meine, mit dem Fahrrad hast du ja dann bei der zweiten Geburt ein paar Erlebnisse gehabt. Ja, ich bin ehrlich, ich habe mich nicht aufs Fahrrad getraut nach dem 6. Monat. Ich weiß, dass es ganz viele Mamas gibt, für die das der einzige Sport ist dann in dem Moment.
Ich konnte nicht anders laufen. Also mein Thema war ja einfach, ich konnte nicht mehr laufen aufgrund der Leistenschmerzen, die ich hatte. Okay. Das heißt, ich bin halt 100 Meter weit gekommen, wenn du mich irgendwo hinbringen wolltest und das war's. Und das Fahrrad war mein einziges Fortbewegungsmittel. Das war sowohl in Schwangerschaft 1 wie auch 2 so, dass ich sonst null mobil war. Ich habe ja nicht mal den Weg bis zum Bus geschafft.
Wahnsinn.
Also von daher,
ja, ich musste gerade so an meine Oma denken, weil ich weiß, das ist ja auch was ganz Tolles, wenn man kurz vor einer Geburt steht, hat jeder das Gefühl, er müsste alle Geburtsstories mit einem teilen. Ganz wichtig, ihr dürft immer sagen, ich möchte das nicht hören. Das ist eure Geschichte, nicht meine. Lasst uns nach der Geburt darüber reden.
Definitiv.
Weil ich bin ganz ehrlich, ich habe mich wirklich abgeschirmt vor diesen Stories, aber bei meiner Oma konnte ich halt nicht Nein sagen. Und ich meine, was hat sie immer gesagt? Christi, der Schmerz ist grässlich, aber vergesslich. Und ich war so, und dann hat sie irgendwie erzählt, dass sie mit dem Moped übers Feld gefahren ist und der Opa hat sie nur vorne rausgekarrt. Die durften ja damals gar nicht mit und dann musste man leise sein während der Geburt, weil das zu viel Energie kosten würde, wenn man laut ist. Wow. Wahnsinn. Und sie hatte 2 Kinder in Beckenlage, die manuell gedreht wurden. Also da ist jemand mit der Hand rein und hat die Kinder mal umgedreht während der Geburt. Und dann denkst du dir so, oh wow, und das alles ohne PDA oder? Oh,
Alter.
Also.
Aber auch nochmal ein Tipp in Bezug auf Serien. Charité lieb ich, die Serie. Sagt ihr die was?
Nee.
Charité ist in Berlin, ne? Und es gibt mehrere Staffeln von dieser Serie und letztendlich werden verschiedene Jahrzehnte der Charité beleuchtet.
Oh, interessant.
Wie es quasi wie die verschiedenen Prozesse waren, wie das Miteinander war und so weiter. Mhm. Und unter anderem wurden da diese Geburten beleuchtet. Und genau das Gleiche, wo ich dachte, was zum Teufel?
In meinem Buch, von dem ich vorhin erzählt habe, steht zum Beispiel auch, wie es zustande kam, dass Frauen auf einmal in der Rückenlage gebären sollen. Dass das einfach von einem Kaiser kam, der so perfide Vorstellungen hatte und Vorlieben. Und der hat es geliebt, die Frauen bei Geburten zu beobachten. Und er konnte es einfach besser sehen, hinterm Vorhang, wenn die liegen. Und deswegen hat dieser Oberarzt dann einen Brief geschrieben, dass das ja der sicherste Weg ist, eine Geburt zu haben.
Wow.
Und hat es sozusagen, ich meine, es hört sich blöd an, aber mit dem ganzen, also geschichtlichen, wie die Geschichte eben war, es ist halt dieses ganze Frauenwissen auch teilweise verloren oder
Es wurde einfach unterdrückt. Also.
Zurück.
Genau.
Entschuldigung. Ein sehr, sehr emotionales Thema. Ja, man kann so viel darüber sagen. Das ist echt.
Ja. Also um wieder darauf zurückzukommen, letztendlich bin ich am 8. Tag ins Krankenhaus geradelt, um eine Einleitung zu bekommen, ohne irgendwie darüber nachzudenken, was das für mich oder für das Baby bedeuten könnte, habe ich gedacht, jo, die hat gesagt, es könnte sogar noch 3 Tage dauern danach, dann ist ja schon Tag X, 11 oder 10 oder 11, das ist schon echt noch sehr lange, dann fange ich jetzt lieber damit an. Und das war Tag 7. Und es muss ja nicht sein. Ne? Also ich finde, die meisten werden ja an Tag 10 eingeleitet. Hätte sie mir diesen Zeitrahmen, glaube ich, nicht genannt, mit das kann noch so lange da dauern, hätte ich es vielleicht sogar am 10. Tag gemacht, ich weiß es nicht. Mhm. Aber ich muss auch sagen, und das im Nachhinein hört sich das super dumm an, aber diese 2-tägigen Kontrollen, ich kam nach Hause und mein Mann fragt so, und? Und ich so, ja, alles gut. Plazenta, prima, Versorgung, prima. Und ich habe einfach nur geheult. Und ich war so, ich will nicht mehr. Ich will einfach, dass es jetzt losgeht. Und das hört sich so dumm an, weil letztendlich, es war alles super duper. Es gab gar keine Komplikationen. Die Ärzte waren happy, aber trotzdem.
Innerlicher Druck.
Innerlicher
Warum
Druck.
Auch immer. Ja. Ich meine, von so einem doofen Datum, das du irgendwann mal ausgerechnet bekommen hast.
Ja, total. Naja, definitiv war es nicht meine Glücksentscheidung. Aber auch, ne, das hat einfach zu meiner Geschichte jetzt gehört, dass es so gelaufen ist. Man weiß nicht, wie es anders gelaufen wäre. Ich habe zwei gesunde Kinder auf die Welt gebracht, von daher will ich mich nicht beklagen. Aber trotzdem gehört es natürlich jetzt zu meinem inneren Kampf, den ich lange geführt habe, dass ich an diesem Tag, und das ist quasi wirklich der Ursprung meiner ganzen Geschichte, warum alles so gelaufen ist, wie es gelaufen ist, und deswegen betone ich das gerade nochmal, dass ich an diesem Tag entschieden habe, ich fahre ins Krankenhaus und werde eingeleitet. Und ich hatte mich im Vorhinein auch null mit anderen Themen auseinandergesetzt, sei es irgendwie Geburtshaus oder so, es kam für mich einfach gar nicht in Frage. Ja, von daher kam ich da an und wie es dann immer so ist, wird man abgestellt, weil mit einer Einleitung ist man natürlich auch nicht Prio 1. In den Nebenräumen kamen währenddessen drei Kinder zur Welt und ich habe gewartet, dass jemand zu mir kommt. Mhm. Und dann hatte ich damals ein Zäpfchen eingeführt bekommen. Turns out, dass dieses Zäpfchen mit einer bestimmten Tinktur war, die heutzutage gar nicht mehr erlaubt ist.
Nein, das wusste ich gar nicht.
Ja, weil die das zu einem Wehensturm führen kann.
Oh nein, um Gottes Willen.
So, wusste man damals nicht oder man wusste es, dass es halt passieren kann, aber es war noch nicht so eine gute Grundlage, wie auch immer. Letztendlich bin ich dann auf ein Zimmer gebracht worden und durfte da dann quasi einwehen, kann man das so sagen. Und habe dann auch versucht, ne, ein bisschen Musik zu hören, zu lesen. Keine Ahnung, hat natürlich alles nicht geklappt. Und bin dann da die Flure rauf und runter. Ich wurde am Ende eingeleitet, also ich sollte um 8 da sein und wurde um 15 Uhr eingeleitet, bis dann irgendwer zu mir kam. Und am Ende hat man dann immer wieder alle 4 Stunden, glaube ich, eine Kontrolle, um zu gucken, wie die Wehentätigkeit ist. Und um 23 Uhr hatte ich wirklich viele Wehen und ich war so, boah, ey, wie lange soll ich das noch aushalten? Ich hatte halt auch irgendwie dann so die Erwartung daran, okay, wenn ich gleich zur Kontrolle gehe, dann sagen die halt mal, okay, es geht voran, du kriegst einen Kreislauf, pipapo, ne? Das war meine Erwartungshaltung. Und dann bin ich an CTG angeschlossen worden und dann wird halt immer geguckt, wie die Wehentätigkeit ist, wie die Herzfrequenz ist und ständig hat dieses Ding gepiept. Und du weißt ja gar nicht, was das bedeutet, weil das passiert dir ja meistens nicht in der Schwangerschaft, wenn du irgendwo beim Frauenarzt liegst, dass das dieses Ding dann piept. Und dann kam irgendwann ein Arzt zu mir und meinte, nee, es kam eine Hebamme zu mir und meinte so, hier, es gibt immer einen Herztonabfall, wir müssen das mal kontrollieren. Wir nehmen dich mal weg vom CTG hier, gehen mit dir in den Kreißsaal, schließen dich da wieder an und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Und dann war das noch 10 bis 20 Minuten weiter so und dann war sie so, wir müssen ihr sofort Wehenhämmer geben, weil so in dem Rhythmus kann das Kind das nicht gut verkraften, was hier gerade passiert. Mhm. Kann die Wehen quasi nicht gut verkraften, das ist zu viel. Und dann kam auch schon der Arzt im Background und war so, wir haben jetzt zwei Möglichkeiten, wir können jetzt dir den Wehenhämmer geben, also haben sie eh getan, wir geben dir den Wehenhämmer, du gehst wieder hoch aufs Zimmer und wir leiten morgen neu ein.
Oh, wow.
Oder wir machen jetzt hier einen Cut, im wahrsten Sinne des Wortes. Du ziehst dich jetzt um und wir machen einen Kaiserschnitt. Und in dem Moment.
Also es gab gar nicht die Option, okay, wir warten einfach mal, was dein Körper macht?
Nein. Und in diesem Moment habe ich auch überhaupt gar nicht drüber nachgedacht, das einzufordern.
Ja.
Gar nicht. Nie, zu keinem Zeitpunkt. Und zu dem Zeitpunkt war mein Mann auch noch gar nicht da. Also was heißt noch gar nicht, der lag halt im Bett. Das war halt irgendwie 1 oder so. Oder na, 12:30 würde ich mal sagen. Dementsprechend hatte er gesagt, ihr geht jetzt schlafen. Wenn was ist, soll ich ihn anrufen, weil wir wussten eigentlich, ne? Also so wie meine Wehen waren und so, war ich so sicher, dass es in der Nacht halt passiert. Und hatte gesagt, ich rufe ihn an und er soll dann kommen. Dann ich war gar nicht in der Lage, glaube ich, ihn anzurufen. Ich glaube, am Ende haben die Hebammen oder irgendwer da, das Personal, die haben ja dann die Nummer von den Männern, haben ihn angerufen und gesagt, er soll sofort kommen. Ihm wurde auch gar nichts anderes gesagt, sondern so, ne, er soll einfach kommen jetzt. Und in der Zwischenzeit kam jemand zu mir, hatte mich aufgeklärt wegen des Kaiserschnitts und hatte gesagt, was die Risiken sind.
Man muss auch noch mal ganz kurz dazu sagen, es waren Corona-Ausläufe, ne? Also
ja, genau,
die
das
Männer
war
durften nicht
richtig
da sein.
Die Männer durften
erst kommen.
Weil
ich habe mich auch gerade gefragt, so, hä, warum
war er nicht da?
Warum war er nicht da?
Total.
Aber genau das ist der Grund.
Stimmt, tut mir leid. Ja, das war der Grund, weil es immer erst in Richtung, sobald du einen Kreißsaal bekommen hast und sie wussten, okay, wir sind wirklich, ne, on the run, durften die Männer halt kommen.
Ja.
Und in dem Moment war es halt jetzt so, okay, ne, irgendwas wird jetzt passieren wahrscheinlich, wir rufen ihn an. Und genau, dann wurde ich aufgeklärt und ich war halt auch fertig. Ich war dann mittlerweile, meine ersten Wehen haben angefangen, glaube ich, um 4 und dann war es halt irgendwie in der Nacht und dann war ich so, diese Wehenstimme, ich hatte manchmal nicht mal eine Minute dazwischen, dass ich dann gesagt habe, ich bin fertig mit der Welt und dann kam noch dieser blöde Druck dazu, den ich vorher ja schon hatte, wo ich immer dachte, dieses Kind kommt jetzt. Ich will jetzt, dass dieses Kind kommt. Irgendwie hatte ich mich auch so da schon drauf eingeschossen, dass das jetzt in dieser Nacht passiert. Und dann war ich so, ey, weißt du was, ja, ich mache den Kaiserschnitt. Und man muss auch sagen, dass sie mir super doll diese Angst vermittelt haben, so von wegen, wenn wir jetzt nicht was unternehmen, dann passiert was mit diesem Kind. Mhm. Was ja eigentlich auch gar nicht so ist, weil sobald die Wehen dann abgeklungen waren, war das Herz ihm wieder vollkommen okay damit, weißt du? Weil natürlich dieses Kind noch überhaupt gar nicht dafür bereit war, auf die Welt zu kommen. Ich meine, die war überreif, die war eine Woche drüber, aber trotzdem war mein Körper halt noch so, dem Kind geht's gut, halt es einfach noch drinne. Mhm. So. Entsprechend wurde ein Kaiserschnitt gemacht, den ich in diesem Moment auch nur zu 0,0% bereut habe und auch im Nachgang nicht, weil ich dachte mir so, ja Gott, wir hatten wirklich auch eine hohe Kaiserschnittquote in unserem Geburtsvorbereitungskurs. Also mindestens mal die Hälfte hat einen Kaiserschnitt bekommen. Und alle aus guten Gründen, in Anführungsstrichen. Also, ne, weil Steißlage und Pipapo und irgendwie eine Schwangerschaftsvergiftung und schnell handeln und keine Ahnung was. Und es war jetzt nicht so, dass ich mir Nachgang irgendwie Vorwürfe gemacht habe dafür, dass ich mich jetzt so entschieden habe. Also ich dachte danach so, guck mal, das Kind ist gesund. Sie hat auch gar keine Anpassungsschwierigkeiten. Ich habe super stillen können und so. Von daher hatte ich jetzt auch keine Konsequenz, in Anführungsstrichen, daraus, wo ich mir danach gedacht habe, dass ich mich so entschieden habe.
Ja, ne? Ja, komplett. Am Ende ist ja auch die Wahl eines Kaiserschnitts, auch wenn du jetzt vielleicht dich selber jetzt im Nachgang dafür geißelst, irgendwo, warum habe ich nicht mehr Zeit gegeben, auch nie eine schlechte Wahl.
Definitiv nicht. Ja, letztendlich habe ich habe ja schon gesagt, vieles in meinem Leben ist immer so gelaufen, wie ich es mir vorgestellt habe. Ne? Und ich habe nie bezweifelt, dass ich ein Kind spontan gebären werde. Mhm. Also es war nie in meinem Kopf verankert, dass das passieren könnte. Und ich musste mich danach erstmal ein bisschen umstellen, weil ich einfach dieses Gefühl nie hatte, so ich könnte halt einen Kaiserschnitt bekommen. Weil keine Ahnung, halt mich für blöd, aber letztendlich ist es einfach dieses Gefühl, ich hatte mir immer vorgestellt in meinem Leben, das Kind direkt entgegenzunehmen und mir auf die Brust zu legen. Das war immer die Traumvorstellung meiner Geburt. Mhm. Und wie gesagt, nach diesem Kaiserschnitt war es jetzt nicht so, dass ich mir dachte, oh fuck, jetzt habe ich das nicht gehabt, weil ich immer dachte, du, es wird eine zweite Geburt kommen und diese zweite Geburt wird sicherlich anders laufen.
Spoiler!
Not.
Ja. Aber ich sag dir, also ich habe ja, man nennt es ja Spontangeburt.
Mhm. Warum auch immer, weil es super spontan ist.
Es ist so super spontan, dass es nur 50 Stunden gedauert hat. Ja. Und das große Thema bei der Geburt war, dass der Muttermund sich einfach nicht öffnen wollte. Also ich habe einfach partout alles gemacht, aber es ist einfach von diesem einen verflixten Zentimeter nichts passiert über Stunden. Ich hatte auch diese Alpo-Lösung gemacht und ab diesem Zeitpunkt hatte ich alle 5 bis 7 Minuten Wehen. Mal stärker, mal schwächer. Es war ultra anstrengend.
Andererseits natürlich auch, man denkt danach so, okay, es geht los, ne? Also man freut sich ja auch irgendwie, dass was passiert.
Genau, also am Anfang ist man noch so, ja, okay, endlich, ne? Und ich konnte die auch noch gut veratmen und dann waren ein paar dabei, wo ich dachte, oh, die sind ziemlich heftig, aber es ging noch. Und dann in der Nacht, nach dieser Epo-Lösung, sind wir das erste Mal ins Krankenhaus gefahren. Und diese Autofahrt, ich weiß nicht, ob du mit wen ins Krankenhaus gefahren bist, du spürst jeden Huppel auf dieser Straße. Es tut so weh. Und dann kamen wir da an und die im Krankenhaus waren so, ja, ihr Mann erstmal draußen, weil Corona. Wir machen jetzt erstmal ein CTG und eine vaginale Untersuchung. Ach nee, sie sind bei 1 Zentimeter, sie dürfen nochmal heim. Und ich war so, Moment mal, ich dachte, es geht jetzt los. Yeah. So, hä, wie, nochmal heim? So, und dann sind wir heim und ich war, es war wie so eine Ohrfeige.
Ich weiß zu 100%, was du meinst.
Man ist Ohrfeigen. Man ist auch so ungeduldig. Und dann bin ich heim und dann war ich so enttäuscht und irgendwie versucht zu schlafen, aber es ging gar nicht mehr, weil halt die Wehen auch die ganze Zeit da waren. Also ich hatte immer noch unter 10 Minuten Wehen die ganze Zeit, aber halt relativ schwach. Dann auf einmal mal 20 Minuten gar nicht mehr, dann auf einmal mal wieder für 5 Minuten. Und das hat sich dann den ganzen Tag so ein bisschen gezogen. Und das ging dann einen Tag und dann an dem Abend sind wir wieder ins Bett sozusagen.
Also quasi 24 Stunden später.
Ja, genau, sind wir dann ins Bett und dann war es so, dass ich mit so einem stechenden Schmerz aufgewacht bin und war so, okay, wir müssen sofort ins Krankenhaus. Auf einmal waren die Wehen richtig, richtig doll und ich dachte so, okay, jetzt, das ist ganz anders.
Das ist mein Zeichen.
Ja, das ist ganz anders so und dann sind wir sofort los. Zu dem Zeitpunkt habe ich nicht mehr drüber nachgedacht, mal zu Hause zu baden oder warm zu duschen oder irgendwelche Sachen zu machen, die ich jetzt bei der zweiten Geburt vielleicht gemacht hätte. Und dann sind wir los und ich weiß noch, wir kamen da an und ich hatte schon so starke Wehen. Dann waren die direkt so, ja, der Mann darf mit, ne, weil die waren so, okay,
ah, sehr gut.
Ja, es geht los, ne. Und dann weiß ich noch, haben die mir so ein Stäbchen in die Nase geschoben, weil musste erst mal sicherstellen, ob ich Corona habe. Fun Fact, bei meinem Mann nicht und er war im selben Raum. Ach, ja.
Krass, bei meinem Mann schon.
Aber es war einfach, weil, glaube ich, der Hektik geschuldet, keine Ahnung. Okay. Dann war auch gerade Schichtwechsel. Also es waren ganz viele Faktoren, die gerade zusammenkamen. Und dann war die Hebamme so, jetzt packen wir dich erstmal in die Badewanne. Du musst ein bisschen in die Entspannung kommen. Und ich weiß noch, ich bin in die Badewanne und auf einmal ist es abgeflacht. Und ich war so, wo sind diese Wehen? Also sie waren da, aber sie waren nicht mehr so stark. Und ich war so, hä? Ja. Ab dann waren wir sozusagen eingecheckt und dann bekommst du diesen Gurt des CTGs angesetzt. Und ich konnte das irgendwann nicht mehr ertragen. Diese Wehen, die drücken ja immer, also so eine normale Welle oder Wehe, die, da drückt sich der ganze Bauch zusammen oder zieht sich zusammen.
Krampft quasi, krampft. Das ist der Krampf.
Und on top ist dieses spannenge Gurt, wo dieser CTG-Knopf drin ist, der permanent verrutscht ist, weswegen immer wieder irgendjemand kam und mir daran rumgefummelt hat und es hat einfach irgendwann mal nur noch wehgetan. Tausende Massagen später, keine Ahnung. So haben wir dann diese ganze Nacht rumgekriegt und bei jeder Untersuchung, die ich hatte, war, ja, 1 Zentimeter. Und am nächsten Morgen kam dann eine Hebamme und also es war dann wieder ein Hebammenwechsel, der dritte dann, weil ich hatte ja einen Schichtwechsel, das war die zweite, die war dann weg sozusagen, dann war die dritte da und die war so, ihr müsst spazieren gehen. Ihr dürft hier in dem Zimmer nicht bleiben. Also wir brauchen auch das Zimmer für jemanden, der tatsächlich gebärt so. Und die konnte auch nicht so gut Deutsch, was einfach dann diese Aussage für mich so
hart gemacht hat.
Richtig hart gemacht hat, weil sie auch nicht blumig gesagt hat. Und ich war so, ich weiß nicht, wie ich angefangen zu weinen. Ich war so, ich gehe hier nirgendwo weg. Dieser Koffer bleibt hier. Ich bekomme doch jetzt mein Kind.
Ja.
Ja, dann sind wir spazieren gegangen. Das war der Horror-Walk. Das ja,
habe ich völlig zu 100%, weil jeder, wir sind wahrscheinlich den gleichen Walk gegangen durch dieses Krankenhaus.
Ja, jeder Gang hat wehgetan. Am Ende kommt man noch bei einem Kiosk vorbei. Und mein Mann war so, willst du nicht wenigstens was trinken? Ich hole dir irgendwas oder irgendwas. Ne? Und ich war so, ja, okay, eine Capri-Sonne irgendwie. Ich wollte, okay.
Mit Zucker.
Genau, Capri-Sonne, es war ja auch Hochsommer, ja. So irgendwas. Ne? Und es war dann, keine Ahnung, morgens um 10 oder so. Hm. Ich hatte ja auch die ganze Zeit nichts gegessen, seit jetzt mehreren Stunden. Und dann ein bisschen Zucker so. Und dann, weiß ich noch, stehen wir in diesem Laden. Und er sagt, eine Capri-Sonne bitte. Und hat sich, glaube ich, noch ein Brötchen oder so geholt. Und auf einmal habe ich die Wehe des Jahrtausends bekommen. Ich so, der Ladenbesitzer war so, ich glaube, sie sollten ins Krankenhaus.
Da waren wir schon.
Mein Mann so, wir sind jetzt gerade auf dem Weg dahin. Oh, es war echt, das war wirklich ätzend. Und dann hat es ja tatsächlich auch noch lange gedauert, bis sie kam. Also wir reden jetzt von 10 Uhr morgens. Dann sind wir wieder ins Krankenhaus. Ich durfte wieder in eine Badewanne, wieder viel veratmen. Wir haben kaum eine Hebamme gesehen. Also es gab dann wieder einen Wechsel, ne? Als wir zurückkamen, war die Besagte nicht mehr da. Es war wieder eine neue da, die uns zugeteilt wurde. Und das war tatsächlich auch die Hebamme, die mit uns dann das Kind bekommen hatte. Aber auch die haben wir sehr selten gesehen. Es war so voll an dem Tag. Es waren so viele Geburten. Und wenn man selber in diesem Raum ist und man alles veratmet und man hört diese Musik, die man mitgebracht hat. Aber man hört auch die Geräusche drumherum. Man hört immer wieder diese Babyschreie und man denkt so, warum kann das bei mir nicht? Und man kommt so an sein, ich konnte auch nicht mehr. Ich war müde, ich war fertig und mein Mann war so, Schatz, das bringt hier alles nichts. Ich kann dich nicht mehr leiden sehen, lass uns bitte über einen Kaiserschnitt nachdenken. Und die Hebamme hat mich dann sozusagen auf die Seite genommen, wir sind auf Toilette und ich weiß auch, wie sie vor mich kniete und war so, ich sehe, dass du das unbedingt willst. Ich bekomme dich aber nicht entspannt und nur wenn du entspannt bist, öffnet sich eben der Kanal sozusagen. Ne? Ich glaube, der einzige Weg an der Stelle wäre eine PDA. Und ich meine, ich war an einem Punkt, ich war so, genau zu diesem Punkt, was du eben gesagt hast, ja, so her damit. Und damals habe ich auch die PDA bekommen und ich weiß auch, dass sie sich damals verstochen hatten. Für mich viel traumatisierender als dieser ganze Prozess war, meinen Mann zu sehen, wie er geguckt hat, als ich es bekommen habe. Weil ich habe ihn natürlich fokussiert, was ihm vielleicht gar nicht bewusst war und der war kreidebleich und als es dann noch fertig war, die hat auch gewirkt und dann hieß es so, jetzt schlafen Sie mal 2-3 Stunden und dann habe ich mich auch hingelegt und wir hatten so ein riesen Bett in diesem Dingszimmer, war ein Riesenbett und dann haben wir uns da hingelegt und dann war das so, okay, wie geht's jetzt weiter? Und mein Mann war so, Schatz, ich brauche eine Pause, ich kann nicht mehr so. Und da habe ich erst gemerkt, so, okay, krass, das macht auch was mit ihm, ne, weil man ist so im Tunnel.
Total.
Und sieht einfach nur den Partner in dem Moment. Und ich weiß noch, dann ist er kurz raus, einmal um den Block, glaube ich, gelaufen, hat sich noch was zu essen geholt. Ja, und wir waren dann, nachdem ich da geschlafen hatte, bin ich einmal auf, also kam dann irgendwann mal die Hebamme, hat nach mir geguckt, war so, okay, wir sollten jetzt nochmal Venentropf geben, weil die halt abgeflacht sind. Habe ich auch zugestimmt. Und dann bin ich aufgestanden, die Blase ist gesprungen oder geplatzt sozusagen. Und dann hat es keine 2 Stunden gedauert und das Baby war da.
Und ich hatte ein ganz anderes Thema. Meine Plazenta hat sich nicht gelöst. Ach, und das war das Thema, das ich schwer mitgenommen habe. Dass ich schon so eine lange Geburt habe, war das eine Thema. Aber ich dachte so, okay, das ist jetzt die erste Geburt gewesen, die zweite wird schneller. Mhm. Aber dieses Plazenta-Thema, ich wurde da notoperiert. Ich weiß heute noch, wie ich rausgeschoben wurde und meinen Mann mit der Kleinen im Arm gesehen habe und dachte so, okay, sie ist versorgt. Aber ich konnte nie.
Boah, es gibt mir sogar Gänsehaut.
Ich konnte nie dieses erste Bonding. Das, also klar war die kurz mal auf meiner Brust, aus meinen Erinnerungen heraus, aber sie wurde unglaublich schnell mir weggenommen, weil eben ich so viel Blut verloren habe, dass sie mich sofort weggeschoben haben. Und ich hatte Glück im Unglück, dadurch, dass ich die PDA hatte, haben die nur aufgespritzt.
Okay.
Ich kam nicht unter eine Vollnarkose. Und ich weiß nicht, ob das Glück ist, aber für mich war das sinnvoll, weil ich dann auch relativ schnell wieder zum Kind konnte. Mhm. Aber selbst das hat locker 5 Stunden gedauert, bis sie mich gesehen hat, bis ich sie das erste Mal stillen konnte. Auch hier, es hat zum Glück alles geklappt. Ich hatte auch diese Stillanleitung dabei, von der ich schon mal erzählt hatte. Aber das hat mich krass, krass, krass geprägt und auch lange begleitet. Und da habe ich dann auch für mich nochmal so ein Bonding-Ritual dann gemacht gehabt im Nachgang mit der Kleinen. Da ging es darum, die war nackig auf mir und hat sozusagen nach meiner Brust gesucht, was eigentlich so
direkt nach der Geburt passiert.
Genau, und ich weiß noch, dass ich da auch sehr viel geweint hatte damals, als es passiert ist. Mhm. Einfach, um nochmal loszulassen, um das nochmal für mich auch zu verarbeiten. Und rückblickend weiß ich einfach, dieses Krankenhaus war so rappelvoll. Wir haben die Hebammen kaum gesehen. Wir waren ganz oft über mehrere Stunden auch allein im Kreissaal, wo wir vielleicht auch Fehler gemacht haben im Sinne von, ich habe viel gelegen, ich hätte mich viel mehr bewegen müssen während der Geburt. Und das waren so meine Erkenntnisse, die ich aus dieser Geburt gewonnen habe, wo ich gesagt habe, wie du jetzt zum Beispiel, ich will beim zweiten einfach natürlich gebären, ne, im Sinne von spontan, war bei mir, bei der zweiten will ich in Bewegung sein. Spoiler, ich weiß nicht.
Hast du auf dem Rücken gelegen?
Yep. Also, das
wie der Kaiser es wollte.
Oh, ja, wie der Kaiser. Auf jeden Fall.
Ich merke einfach, wenn man sich dem Thema öffnet oder in dem Thema öffnet und da mal offen drüber redet, vor allem mit Freunden und Bekannten, wie viele Frauen eine Geburt hatten, die sie vielleicht sich selber gar nicht so vorgestellt haben. Oder in Situationen landen während der Geburt, die sie so gar nicht bedacht hatten.
Ja, oder auch nicht vorhersehen konnten.
Nein, null, genau. Auch die Szenarien, die dann passiert sind, ja, teilweise auch. Und das kann durchaus auch traumatisierend sein. Und ich würde sogar weitergehen, nicht nur für einen selbst oder für die Frau, sondern eben auch für den Partner, weil der sieht dich ja in einem absoluten Ausnahmezustand.
Komplett.
Sowieso.
Und, ja.
Und natürlich ist es das Schönste der Welt, am Ende das Kind in der Hand zu halten. Aber es kann auch, muss nicht, aber es kann auch zu Situationen kommen, die einfach wirklich Bilder auch herbeiführt bei jemanden, die lange Zeit noch mitschwingen, ne?
Ich meine, das fängt ja auch bei Geburtsverletzungen an, die du dann auch mit rausträgst, ne?
Genau, also nicht, dass man die unbedingt dann sieht in dem Moment, ja, aber klar, ja, auch das ist ein Thema, was viele Frauen irgendwo nicht verschweigen, aber wo kaum einer offen drüber redet, wie man verletzt ist danach. Und ich meine, das ist auch etwas sehr Intimes und es ist auch vollkommen okay, dass man das nicht mit der ganzen Welt teilen möchte. Aber es gibt so viele tolle Tricks und Tipps danach, wie man sich selber heilen kann. Also beim Kaiserschnitt weiß ich es jetzt nicht, aber da denke ich, gibt es bestimmt auch den ein oder anderen Trick, den du vielleicht gleich noch erwähnen kannst. Bei mir war es zum Beispiel so, nach der ersten Geburt war ich so, Entschuldigung, also irgendwie habe ich da so ein bisschen Schmerzen, können Sie mir bitte helfen? Und sie war so, ja klar, einen Moment, also die Krankenschwester ja, in dem Moment. Und dann kam die zurück und hatte einfach so ein gefülltes Kondom mit Wasser eingefroren in der Hand und war so, ja, das können Sie sich jetzt da unten dran klatschen.
Okay.
Ich war so, okay, zum Glück hat sie nicht einführen gesagt, so, oh mein Gott. Ich habe das dann auch erstmal so abfotografiert und war so, Schatz, guck mal, was ich hier habe, also irgendwas, oh Gott. Ich habe aber auch parallel, es gibt auch wirklich ganz tolle Tricks, man muss nicht mit so einem Eisklotz sich da weiterhelfen. Ich war damals sehr unerfahren. Im Endeffekt kann man auch zum Beispiel, was ganz viele Hebammen auch empfehlen, diese Arnika-Essenz, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, das kann man in der Apotheke sich vorher schon besorgen oder auch viele Krankenhäuser bieten das mittlerweile an und dann wird das so ein bisschen auf eine Binde beträufelt und in ein Gefrierfach gelegt und dann kann man sich das sozusagen wie so eine Binde anziehen, maximal glaube ich 10 Minuten, weil man muss auch wegen einer Blasenentzündung tatsächlich gucken. Yes, auch bei diesem Eisding war das auch so, dass die auch gesagt hatte, nicht länger als 10 Minuten. Was auch toll ist, dass diesem Arnika auch heilende Wirkung nachgesprochen wird. Und das ist, habe ich dann tatsächlich auch benutzt gehabt, um mich einfach so zu spülen. Habe immer so ein paar Tropfen ins Wasser getan und fand es sehr, sehr hilfreich. Ja. Ich weiß nicht, beim Kaiserschnitt, was kann man da so machen?
Also beim Kaiserschnitt ist, glaube ich, am Anfang recht schwierig, weil es halt eine offene Wunde ist. Ne? Muss erst mal ein bisschen schonen, darfst das gar nicht so viel anfassen. Was ich jetzt beim Kaiserschnitt mir geholt hatte, war so Gelpads, die hast du da draufgelegt. Zum einen sind die kühlend, zum anderen heilen die halt. Ne? Also die haben da irgendwie eine heilende,
ein Serum, oder
Serum, was ja, dann quasi sich wie so ein Film drüber legt. Und das ist halt ganz cool, geil. Das kann ich auf jeden Fall in die Shownotes setzen, wen es interessiert. Und danach muss man halt massieren, ne? Also man darf da nicht scheu sein, sondern einfach drauf.
Was ich total interessant fand, ich hatte nach der ersten Geburt, hatte ich auch so eine Bandscheibenvorwölbung gehabt, ein Jahr später oder so. Und dann war ich bei der Physiotherapie und die hatte mich gefragt, ob ich jemals vorne rum auch behandelt wurde. Und meinte ich so, hä, was meint sie damit? Und meinte sie, naja, ob der Bauch mal richtig massiert wurde nach der Geburt. Und die hat sozusagen in 2 Sessions so Faszien gelöst im Bauchbereich, bevor ich jetzt schwanger wurde mit der zweiten. Und also ohne Mist, nach der Behandlung war ich müde, ich musste sofort schlafen, ich war fix und fertig und meine Regelschmerzen waren dadurch wesentlich angenehmer danach. Also sie hat irgendwas
gelöst
in meinem Bauchraum, weil halt eben oft bei Rückenschmerzen nur der Rücken behandelt wird. Das ist mir jetzt gerade noch so eingefallen.
Total.
Was vielleicht auch bei einem Kaiserschnitt sinnvoll gewesen wäre.
Ich denke auch.
Weil so typische Physio nach dem Kaiserschnitt gibt es glaube ich nicht, oder?
Gar nicht.
Ja.
Null. Naja gut, aber jetzt sind wir ja in Richtung, wie sind wir aus der Geburt rausgegangen? Aber ich glaube, du wolltest noch mal einmal kurz ansetzen, wie du reingegangen bist in die Geburt, oder?
Ja. Wie bin ich in diese Geburt rein? Ich habe mir eine Playlist mitgenommen. Das hat mir unglaublich geholfen. Ich bin ein sehr musikverbundener Mensch. Enorm geholfen, auch bei der zweiten Geburt. Aber ich habe meinem Körper ab einem Punkt gar nicht mehr vertraut.
Krass, weil du eigentlich ja mit der Einstellung reingegangen bist, ich bin dafür geschaffen. Ja. So, ne?
Und währenddessen war ich so, scheiß Lotusblüte, öffne dich endlich. Ja.
So. Aber wie witzig, ne? Weil
nach so 48 Vaginaluntersuchungen, ja, wo die tun auch weh, wenn die, ja, jedes Mal da, ich habe...
Und auch die hättest du nicht zulassen müssen, ne?
Ich habe 5 verschiedene Hebammen gehabt. Ja. 5 verschiedene Frauen, die mir da immer wieder kontrolliert haben. Und das ja nicht nur einmal.
Ja.
Und das ist ein guter Punkt, den du sagst. Das war jetzt bei der zweiten Geburt so anders.
Hey, aber wie anders?
Naja, am besten gehen wir da in einer zweiten Folge drauf ein, weil wir beide haben 2 Geburten erlebt und direkt beim nächsten Mal gehen wir dann sozusagen auf den zweiten Teil ein. Freut euch. Bis dahin immer schön ungebügelt bleiben,
auch wenn es mal knittert.